Tourismus kann halt auch ein riesen Wirtschaftsfaktor vor Ort sein, der halt diese positiven Veränderungen auch antreiben kann.
Absolut nachhaltig. Gemeinsam die Welt verbessern.
Hallo ihr schönen Menschen und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, Pauline. Und heute habe ich die große Freude, Nils Lohmann bei mir zu haben. Hallo Nils.
Hi Pauline, schön hier zu sein.
Du bist von Social B&B und Mitbegründer, CEO. Und genau, was ist denn das? Was ist Social B&B?
Mit Social B&B haben wir eine Plattform geschaffen, auf der soziale und ökologische Projekte ihre freien Räumlichkeiten als Übernachtungsmöglichkeiten für Reisende anbieten können. Das heißt, die Reisende können über unsere Plattform da ihre Schlafmöglichkeit buchen. Und das Geld, was sie für diese Übernachtung zahlen, kommt direkt den Projekten und deren Arbeit vor Ort zugute.
Okay, und warum habt ihr diese Idee entwickelt? Warum habt ihr diese Seite gegründet?
Die Herausforderung.
Die initiale Idee kam, als ein ehemaliges Teammitglied von uns in Kambodscha unterwegs war und einen NGO-Besitzer kennengelernt hat, Mr. Tseng Chanti. Und der hat diesen Mann kennengelernt und hat sich halt seine Geschichte erzählen lassen, dass er unbedingt eine Schule bauen wollte, die die staatliche Schule ergänzt, weil die staatliche Schule keinen Englischunterricht angeboten hat, aber Englisch eine Grundvoraussetzung ist, um an die Universität zu kommen. Das heißt, er hat gesagt, hey, ich würde gerne der Landbevölkerung und den Kindern des Dorfes das ermöglichen, hat das aber aufgrund mangelnder Finanzierungsmöglichkeiten leider nicht machen können. Als dann dieses Teammitglied aus Kambodscha wiederkam, haben wir halt versucht, wie wir dafür eine Lösung finden können.
Okay, kurz um es zu verstehen, der Ansatz war, er möchte eine Schule bauen mit eigenen finanziellen Mitteln, weil es das Land nicht gemacht hat. Und ihr habt jetzt gesagt, okay, wir brauchen eine Idee, wie wir ihn unterstützen können.
Ja, okay. Genau das, genau das. Und da kam halt dieses Übernachtungskonzept als Idee, weil, wie gesagt, das Teammitglied da bei ihm übernachtet hat. Dann haben wir halt angefangen, eine ganz rudimentäre Webseite aufzusetzen und wirklich erstmal unter Friends und Family so ein bisschen Werbung dafür zu machen. Hey Leute, wenn ihr mal in Südostasien seid, habt ihr nicht Lust, bei ihm vorbeizukommen, weil diese Übernachtung trägt halt dazu bei, dass er dann einen Lehrer finanzieren kann, Schulgebäude aufbauen kann und die Schulmaterialien für die Kids finanzieren kann. Und ja, das hat dann in den ersten 6 Monaten so gut geklappt, dass davon der Lehrer finanziert werden konnte. Wir unter anderem Laptops hinschicken konnten, Schulmaterialien konnten gekauft werden etc. Alles über diese Übernachtung von Reisenden vor Ort. Und das war für ihn halt eine super Finanzierungsalternative, weil er halt, sage ich mal, auch nicht die Kapazitäten dazu hatte, irgendwie eine groß angelegte Spendenkampagne auf internationaler Ebene zu fahren oder lokal genug Spenden einzusammeln.
Ja, oder ein Hotel zu bauen, um
so, ne? Genau das. Ja. Genau das, um das nochmal professioneller oder größer zu machen. Und ja, und mit ihm haben wir halt angefangen und das dann Stück für Stück weiter ausgerollt, als wir gesehen haben, dass das so cool ankam.
Cool. Und wo seid ihr jetzt überall unterwegs? Also wie kommt, also erstmal, wo seid ihr denn unterwegs überall?
Wir sind mittlerweile in fast 50 Ländern aktiv, weltweit, unterstützen knapp 180 Projekte in Europa, in Süd- und Mittelamerika, in Afrika, in Asien, also wirklich sehr breit aufgestellt. Und das hat sich dann halt über die Jahre entwickelt, weil wir gesehen haben, okay, dieses Problem existiert natürlich nicht nur in Kambodscha, sondern es gibt weltweit Organisationen und Projekte, die wahnsinnig tolle Arbeit leisten mit tollen Menschen, die dahinter stehen, wo aber halt diese Finanzierung teilweise fehlt, um diese Projekte langfristig und stabil auch aufbauen zu können. Und da haben wir halt gedacht, dass nachhaltiger Tourismus eine Lösung sein kann, um das zu machen, auch weltweit. Und genau. Da sind wir aktuell.
Okay, vielleicht kannst du denn mal aus eurer Sicht, weil du jetzt gerade nachhaltiger Tourismus gesagt hast, so ein bisschen unterscheiden, was ist nachhaltiger Tourismus und was ist halt total gar kein nachhaltiger Tourismus? Vielleicht damit man auch jeder sich mal vorstellt, warum das so ein immenser Unterschied ist.
Gerne, klar. Also unsere Definition von nachhaltigem Tourismus ist halt, dass wir Nachhaltigkeit auf den 3 Säulen der Nachhaltigkeit im Endeffekt sehen. Das heißt einerseits die ökologische Nachhaltigkeit, die soziale und die ökonomische Nachhaltigkeit, die wir mit diesem Tourismus fördern wollen. Weil oft bezieht sich nachhaltiger Tourismus halt sehr auf diesen ökologischen Aspekt und auch ja, über Öko-Hotels oder Ähnliches zu kommen oder sehr regional zu reisen, was ein sehr guter Ansatz ist. Wo wir aber gesehen haben, okay, wenn man das nochmal weiterdenkt und sagt, okay, auch die sozioökonomischen Faktoren mit einrechnet, dann sind halt für viele Organisationen, die sind wahnsinnig wichtig, um das Leben der Community am Laufen zu halten, um das Leben der Bevölkerung vor Ort zu verbessern, um sich für Klimaschutz, Tierschutz, Gleichberechtigung vor Ort einzusetzen. Und Tourismus kann halt auch ein riesen Wirtschaftsfaktor vor Ort sein, der halt diese positiven Veränderungen auch antreiben kann. Und genau das wollen wir damit ermöglichen. Das heißt, wenn Tourismus in unserer Ansicht nach richtig gemacht wird, dass man sagt, hey, das Geld, was generiert wird, bleibt auch wirklich vor Ort und kommt den Leuten der Region, die da leben, wirklich zugute, das ist für uns ein positiver, nachhaltiger Tourismus.
Also an keine Kette, an kein Reiseunternehmen, sondern wirklich gezielt genau die Leute, die da leben und die das Geld brauchen. Und wie kommt ihr jetzt an die Leute? Also seid ihr dann selber mit dem Rucksack losgegangen und habt halt geschaut, okay, was gibt's hier für Projekte und kann man bei euch schlafen und wir wollen da gerne Leute zu euch vermitteln oder wie lief das ab?
Teils sogar. Leider ist das nicht mehr so, dass wir durchgehend auf Reisen sind und die Projekte selbst suchen und besuchen können, was natürlich sowohl ökonomisch als auch ökologisch auch nicht unbedingt super wäre, zu jedem Projekt immer selbst hinzufliegen, ja, auch so gerne man das dann vielleicht machen würde.
Fühle ich.
Aber ja, gerade am Anfang war es natürlich viel über persönliche Kontakte, über Friends and Family, weil gerade in unserer Generation viele schon mal mit dem Rucksack unterwegs waren, vielleicht mal eine Organisation kennengelernt haben, sich auch vielleicht hier in Deutschland ehrenamtlich engagieren. Das heißt, da gab es schon mal einen sehr großen Pool an Projekten, Organisationen, die wir darüber finden konnten. Und mittlerweile haben wir halt einen Prozess entwickelt, auch externe Projekte zu finden. Das heißt, wir gucken nach großen NGO-Verbänden, nach sozusagen Multiplikatoren in dem Land, die gute Vernetzung haben in die Gemeinnützigkeitsszene. Gucken halt auch nach Projekten, die vielleicht schon Erfahrung mit dem Tourismus haben, die wir dann da gut einbinden können. Das heißt, es gibt ganz verschiedene Ebenen und diese Projekte laufen dann bei uns durch einen Qualitätscheck. Das heißt, wir haben so ein Qualitätskriterien entwickelt, gemeinsam mit vielen externen Partnern, um auch Sachen wie Kinderschutz, Tierschutz, Naturschutz wirklich abzudecken und zu sichern. Und da laufen dann die ganzen Organisationen durch, bevor sie bei uns auf die Plattform kommen.
Ach, krass, ja.
Und so lernen wir die dann kennen.
Okay, wenn dann ein Vorschlag eingeht, dann diese Prozesse, wie die durchlaufen werden. Also telefoniert ihr dann mit den Leuten, fragt ihr auch im Umfeld nach, also Nachbarn oder die da schon waren. Weil jetzt sind ja wirklich viele Sachen wie Tierschutz und sowas. Wie überprüft man das denn?
Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage, wie wir das auch in den Prozess eingebunden haben. Das heißt, alle Projekte durchlaufen halt so in diesen Videocall, wo wir uns halt die Gegebenheiten vor Ort zeigen lassen, wo wir auch halt, wie gesagt, diesen Kriterienkatalog mit denen durchgehen, der denen nicht bekannt ist. Das heißt, die wissen dann auch nicht sozusagen, was muss ich sagen, damit das gut ankommt, dass das sozusagen ein bisschen verdeckt bleibt in dem Hintergrund. Da lassen wir uns halt ein bisschen was von denen erzählen, den Eindruck, den wir gewinnen. Davor und dahinter ist natürlich auch noch mal eine Recherche von unserem Team geschaltet, zu gucken, hey, was gibt's für Medienberichte darüber, was gibt's vielleicht auf anderen Plattformen für Erfahrungsberichte, mit denen findet man die in NGO-Registern oder ähnliches.
Ganz kurz, Entschuldigung, nur um sicher zu gehen, dass alle wissen, was NGO ist, das beruht ja auf Freiwilligkeit, ne? NGO heißt übersetzt
Non-Governmental Organization, also nicht Regierungsorganisation.
Danke, genau.
Das heißt, die im Endeffekt unabhängig von den Regierungen arbeiten oder agieren.
Genau. Aber wenn ihr diese Überprüfung macht, habt ihr schon mal eine negative Erfahrung gemacht? Gab es auch schon Leute, die versucht haben, euch als Werbeplattform einfach zu benutzen?
So krass als Werbeplattform nicht. Wir haben schon einige Organisationen, die dann auch nicht durch diesen Prozess durchgekommen ist, weil wir haben sozusagen verschiedene Ebenen, auch wo wir sagen, hey, so ein bisschen ampelsystemmäßig, das heißt rot, gelb, grün, auch mit ganz klaren No-Go-Kriterien, gerade was Kinderschutz angeht, wenn, sage ich mal, die Leute zu nah mit den Kindern agieren konnten und ohne Aufsicht mit denen interagieren können, dass die Kinder keinen Rückzugsort haben, das sind für uns halt alles No-Go-Kriterien. Aber dann haben wir die Grünen sozusagen, die komplett durch den Prozess durchgehen, die auch schon sehr viel Erfahrung haben, wo wir sagen, okay, alles super. Dann gibt es sozusagen den gelben Bereich, wo wir sagen, hey, mit denen würden wir gerne gemeinsam arbeiten, weil uns halt auch klar ist, erstens sind wir nicht in der Lage, jede Organisation 100% perfekt von hier aus zu bewerten. Wir wissen auch gar nicht immer, was in der Region wirklich gut ist, was die Menschen brauchen. Dafür sind die Organisationen ja da. Aber wir verstehen uns halt auch, dass wir diesen Weg in den Tourismus auch ebnen können. Das heißt, wenn sie noch wenig Erfahrung damit haben, sagen wir halt, okay, da sind ein paar Schritte, die wir gemeinsam gehen müssen in den nächsten 6 bis 12 Monaten. Wir probieren das aus. Wir gucken, wie man sich gemeinsam entwickeln kann. Und auch mit dem Feedback der Reisenden dann von vor Ort können wir halt auch immer wieder nachchecken, hey, war die Erfahrung wirklich so, wie die uns gesagt haben, dass sie wäre. Cool. Gibt es noch Dokumente, die dann nachreichen konnten? Haben die noch eigene Prozesse implementiert, um die Projektzielgruppe besser zu schützen? Das heißt, das ist dann nochmal so ein Prozess, wo man dann auch gemeinsam durchgeht mit den Organisationen. Ja.
Dann vielleicht nochmal aus der Perspektive jetzt als reisende Person. Ich gehe auf eure Seite und sage jetzt, okay, ich möchte gern Urlaub in Asien, Südostasien machen. Und
klingt schön.
Genau, da will ich auch mal hin. Und dann suche ich mir ein Land aus oder eine Region und werden mir Schlafplätze angeboten. Und gibt es dann auch Sachen, wo, also müssen die Leute dann vielleicht auch mal arbeiten oder helfen? Oder geht es einfach wirklich nur um, ich kann da entspannt schlafen? So.
Das ist ein sehr guter Punkt. Es geht uns nämlich wirklich hauptsächlich um die Übernachtung vor Ort. Weil in den Gesprächen mit den Organisationen, mit den Projekten haben wir halt gemeinsam auch entdeckt, dass halt oft diese kurzfristige Freiwilligenarbeit mehr Arbeit verursacht, als dass sie wirklich hilft im Nachhinein den Organisationen. Und es kam halt immer wieder oft raus, hey, ja, wir brauchen halt das Geld, um unser Projekt langfristig aufrechterhalten zu können. Wir brauchen das Geld, um die Leute vor Ort anstellen zu können. Und ist es nicht was viel Schöneres, dass wenn sie wirklich einfach diese Dienstleistung der Übernachtung anbieten, dafür das Geld bekommen und mit diesem Geld können sie dann lokale Arbeitskräfte einstellen, die den Job langfristig machen, den die Reisenden vielleicht nur kurzfristig machen würden.
Ja.
Und das natürlich auch bei Projekten mit Kindern etc. aus einer pädagogischen Hinsicht viel besser ist, wenn die langfristig eine Bezugsperson haben, einen Lehrer oder eine Lehrerin, der sich um sie kümmert, anstatt dass jemand da für eine Woche oder zwei hinkommt und versucht, ein bisschen Englischunterricht zu geben.
Ganz wichtiger Punkt nämlich, wir sind ja wirklich Generation Rucksacktourismus und wir hatten ja die Welt als Spielwiese in den letzten Jahren. Und ich kenne das, dass so voll viele auf Work and Travel gehen und dann eben gern für den Schlafplatz einfach nur arbeiten wollen, da so ein paar Stunden und dann da so bleiben. Das ist ein total cooler Gedanke und auch mal lustig. Aber es ist ja wirklich nicht so nachhaltig, wie dieses einfach den Leuten vor Ort das Geld zu geben. Man kann das total verstehen. Ich würde auch mal gern günstig reisen. Aber es macht schon mehr Sinn und da muss man erstmal drauf kommen, dass das wirklich wichtig ist, Geld dazulassen und nicht nur eure Zeit.
Auf jeden Fall. Und da gibt es ja auch Konzepte, die dafür wunderschön funktionieren, wie Woofing in Australien oder sowas, man gut machen kann. Oder es gibt ja auch wirklich langfristige Aufenthalte, die man vor Ort buchen kann, wenn man wirklich 6 oder 12 Monate da ist oder wirklich ein spezifisches Projekt, Ingenieure ohne Grenzen, Ärzte ohne Grenzen etc. Das sind ja alles wunderschöne Sachen, die auch ehrenamtlich da große Arbeit leisten und die auch bestehen sollen. Aber das ist sozusagen, was wir alternativ anbieten. Wenn man nicht so viel Zeit hat, sagen wir, hey, mach doch einfach die Übernachtung. Damit tust du was Gutes. Damit kannst du dem Projekt helfen. Und dafür wollen wir da sein.
Genau, dafür geht auf Social BNB, wenn ihr das nächste Mal verreist.
Was du tun kannst.
Hast du zum Schluss vielleicht nochmal so ein paar Alltagstipps, ein paar kleine Anregungen, was dir aus deiner Arbeit mit Social BNB auffällt, was man nachhaltig beim Reisen noch tun kann?
Ja, für uns ist natürlich die Übernachtung bei Social BNB ist schon mal immer ein guter Start, wenn man nachhaltig reisen will, weil damit sichergestellt ist, dass das Geld in der Region bleibt. Und das Gleiche gilt natürlich für die klassischen Tipps, sowas wie Lokalreisen, versuchen mit Bus und Bahn anzureisen. Dafür bauen wir auch gerade unser Angebot in Europa nochmal stark aus, dass die Leute dann auch wirklich hier auch nachhaltig und ökologisch freundlich zu ihrer Übernachtung kommen. Und auch dieses Konzept des Slow Traveln, das heißt, dass man sich auch Zeit lässt, dafür ein Land zu erkunden, dass man nicht sagt, okay, ich habe jetzt 2 Monate Semesterferien als Beispiel und möchte in diesen 8 Wochen 8 Länder sehen, was ja auch was sehr, sehr Schönes sein kann. Aber wenn man sich mehr Zeit lässt für die einzelnen Länder, das mehr auf sich wirken lässt, mehr in Kontakt mit der lokalen Bevölkerung kommt, mit der Region, die man bereist, hat das dann auch weniger, sage ich mal, schlechte Auswirkungen auf die Umwelt, wenn man schon mal da ist, sich wirklich mehr Zeit zu nehmen und zu sagen, hey, ich mache jetzt wirklich 4, 6, 8 Wochen nur das eine Land, um das vernünftig kennenzulernen und da auch den ökologischen Fußabdruck ein bisschen zu reduzieren.
Richtig. Also wenn ihr schon in den Flieger steigt, dann auch für mehrere Wochen. Jedenfalls die Studenten unter uns und die vielleicht ihren Jahresurlaub in einem Mal abarbeiten wollen, dann nehmt euch die Zeit. Vielen, vielen Dank, Nils. Es war ein tolles Gespräch, super interessant. Mir sind auch wieder neue Gedanken gekommen und ich schaue mir auf jeden Fall nochmal bis mein nächster Urlaub kommt, dauert es noch ein bisschen. Aber dann, Corona ist ja auch noch ein bisschen, wer weiß, aber ja, stimmt, da gibt es eigentlich noch so viel zu bequatschen, aber vielleicht ist es ja ein Ansatz für Teil 2. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ich würde mich freuen. Vielen Dank dir, Pauline. Mach's gut. Ciao, ciao.
In der nächsten Folge spreche ich mit Peter Sänger von Green City Solutions über Moos als Filter. Ja, genau. Super spannend. Unbedingt einschalten. Ihr habt Fragen, Anregungen oder wollt mir eine Sprachnachricht schicken darüber, wie nachhaltig ihr lebt? Dann gerne an podcast@absolutradio.de. Ich freue mich drauf.